Willkommen in der Blackbox, in dem leeren Raum, in dem alles beginnt. Bühnenraum, Funkraum, Dark Web, Mindset. Die Blackbox konserviert, hört und schreibt mit. Fragen, Antworten, Diskurse. Die Blackbox, das feuerfeste Gehäuse für kreative Signale der freien darstellenden Künste Mitte-Ost. Staffel 2.
Willkommen in der Blackbox und zur vierten Folge der zweiten Staffel. Wie bereits letztes Jahr widmen wir uns erneut dem Ost in Mitte-Ost und sprechen über Geschichten, die ihren Ursprung im Osten haben, über KünstlerInnen-Biografien zwischen blühenden Landschaften und Prekariat. Als Gesprächsgäste freue ich mich auf Schauspielerin und Regisseurin Lynn Eichhorst aus Halle an der Saale und Rolf Hemke, Dramaturg und künstlerischer Leiter des Kunstfest Weimar. Willkommen in der Blackbox, ihr beiden.
Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Rolf, ich habe dich jetzt als Dramaturg und künstlerischen Leiter des Kunstfestes vorgestellt, doch eigentlich greift das ja viel zu kurz. Du bist geborener Kölner, hast viele Jahre als Kulturjournalist für große Medien gearbeitet, warst lange im Stadttheaterbetrieb, unter anderem in Mülheim, auch leitend tätig und giltst als Experte für afrikanisches Theater. Warum jetzt Weimar, warum der Osten?
Dieses Kunstfest Weimar ist halt natürlich eine tolle Marke, ne? Und das ist eine Herausforderung gewesen. Ich fand es auch von vornherein sehr reizvoll, in dieses historische Ambiente hier in Weimar zu gehen und aus dem Ruhrgebiet kommend, arbeitsmäßig aus dem Ruhrgebiet kommend oder sozialisiert gewesen, ist es halt natürlich schon ein völlig anderes Arbeitsumfeld und die Internationalität und vor allen Dingen auch die Interdisziplinarität des Kunstfests war schon und ist nach wie vor eine große Herausforderung.
Kannst du in zwei Sätzen sagen, was das Kunstfest ist?
Das Kunstfest ist das größte Festival für die zeitgenössischen Künste in Ostdeutschland. Das erste große Kulturprojekt nach der Wiedervereinigung und ist wirklich von Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Performance, Diskursen bis hin zu Literatur und bildender Kunst wirklich allumfassend jedes Jahr rund um den Goethe-Geburtstag präsent mit etwa 150 bis 200 Veranstaltungen und jedes Jahr 25.000 bis 30.000 Zuschauern.
Lynn, du hast gerade erst Premiere gefeiert, herzlichen Glückwunsch mit dem Stück Die Frauen von Workuta, das ja die Verschleppung von Frauen aus Ostdeutschland in den 50er Jahren behandelt. Zum Inhalt würde ich dich gerne an späterer Stelle noch was fragen, aber in einem Interview vor der Premiere sagtest du, dass eigentlich ja erst die Pandemie und ein Stipendienprogramm des Landes Sachsen-Anhalt es dir möglich gemacht hat, dein Interesse für die Thematik in ein Bühnenstück umzuwandeln. Kannst du das nochmal genauer erklären, warum?
Ja, also vor 5 Jahren hatten wir eine Anfrage bezüglich dem Buch von Nancy Ares, Das lässt einen nicht mehr los. Und da ging es um eine Lesung. Und da hat die Friedrich-Ebert-Stiftung sich darum gekümmert. Und da haben wir auf der Leipziger Buchmesse gelesen und dann später beim Bautzenforum. Und dann haben die uns dort gefragt, naja, könnte man nicht in der Thematik weiterarbeiten? Könnte man nicht das auch auf die Bühne bringen? Und dann habe ich gesagt, naja, eine Idee hätte ich schon, wie man das machen könnte. Aber mir fehlt einfach die Zeit dafür. Und als ich dann Corona-bedingt quasi dann zu Hause saß, habe ich gedacht, naja, okay, was ist jetzt? Dann kam man eben Kultur ans Netz und Kultur ans Netz habe ich als Chance gesehen, diese Idee zu verwirklichen und habe das Stipendium beantragt und das wurde bewilligt und dann habe ich mich mit der Thematik noch mehr befasst und bin dann auf die Thematik mit Workuta gestoßen, weil das war mir so nicht bewusst, dass viele deutsche ostdeutsche Frauen in die Sowjetunion verschleppt wurden und das war auch in dem Buch nicht so zu lesen. Da ging es vor allen Dingen eher um die gesamten Verbrechen der SED von der Nachkriegszeit bis eben 89 und dann habe ich mich eben der Thematik Workuta gewidmet und habe dann eben dazu das Stück geschrieben.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass es dir eigentlich in deinem regulären Arbeitsablauf nicht möglich war, dich da intensiver mit einem Thema zu beschäftigen. Wie erlebt ihr denn eure Arbeitsbedingungen oder grundsätzlich die Arbeitsbedingungen in den freien darstellenden Künsten jetzt in deinem Fall in Sachsen-Anhalt?
Also grundsätzlich, also kann ich jetzt vor allen Dingen stückbezogen jetzt darauf eingehen, mir war davor halt nicht möglich, mich einfach jetzt mal zu Hause aus meiner Arbeit rauszunehmen und ein Stück zu schreiben. Ne? Dafür gibt es einfach zu wenig Geld, davon kann ich mich nicht ernähren. Und ich bin ja auch in der Theaterpädagogik tätig, sodass ich natürlich meinen Job habe. Ich habe nachmittags meine Kurse, ich habe oder spiele auf der Bühne und muss mich dafür auch vorbereiten und habe dann einfach nicht die Zeit dafür, eine Recherche zu betreiben, die quasi unentgeltlich erstmal ist, ne? Immens große Anträge zu schreiben, damit ich überhaupt dieses Geld bekomme, ein Stück zu schreiben. Also diese Zeit. Also das ist einfach nicht möglich. Ja, wir reden ja auch im September von den ganzen Stückanträgen, wenn man die abgeben muss. Das ist ja ein Pamphlet. Ja, also das ist, 5 bis 10 Zentimeter dick, wenn man die Dinge abgibt und dann hofft man, dass die irgendwie bewilligt werden. Also die Bürokratie, das könnte deutlich besser werden.
Rolf, wie ist das bei euch in Thüringen?
Sehr in Grün. Also wir haben auch die dicken Antragsschriften, die wir dann Ende September oder Mitte Oktober irgendwie zu den Förderern tragen. Das bedingt einfach auch, dass wir natürlich sehr langfristig planen müssen. Das bedingt, dass man nur in einem sehr geringen Umfang kurzfristig reagieren kann, obwohl ich bei so einem klar als Ur- und Erstaufführungsfestival und politisch gedachtes Festival da eigentlich gerne eine größere Flexibilität hätte. Dass wir trotzdem immer relativ kurzfristig noch, ich sag mal zumindest Elemente platzieren, hängt damit zusammen, dass wir in den letzten Jahren einfach auch mit der Programmveröffentlichung immer ziemlich spät waren, erst Ende Juni, was uns dann immer noch auch im neuen Jahr an der einen oder anderen Stelle wenigstens die Möglichkeit für kleinere Förderanträge gegeben hat, die dann ja immer auch 3 Monate dauern, bis man dann überhaupt anfangen darf zu arbeiten. Wenn man nicht ohnehin dieses Projekt irgendwie realisieren will und nur noch auf ein bisschen Zusatzkohle wartet, was aber eher der Ausnahmefall ist. Also und ja, Bürokratie ist, können wir hier ganz groß schreiben. Also mit was für formalen Voraussetzungen wir hier agieren müssen. Und es ist einfach auch so, dass wir hier ein Prestigefaktor in der thüringischen Kulturszene darstellen und dass wir aber genauso schlecht zahlen können, nur aufgrund der Unterfinanzierung wie die meisten anderen auch. Und das natürlich dann, wenn dann hier Kolleginnen oder Kollegen, also man kommt vom Kunstfest einfach auch sehr gut weg, im Sinn von, dann ist, wenn da irgendwo, keine Ahnung, also wir hatten zum Beispiel, wir haben Kollegin an die Ruhrtriennale leitende Position verloren in den letzten Jahren, wir haben eine Kollegin in ein großes Orchester nach Wien verloren, also was will man da sagen, ne? Also ich meine, das ist dann so. Das ist toll für die Leute, aber es ist halt jedes Mal ein Wissensverlust und man ist dann auch, ringt dann auch und gerade diese ganzen technischen Feinheiten, um die es dann da geht und Formalien, das macht die Sache nicht einfach. Und es ist ja auch so, dass wir hier mit dem Auftrag auch unterwegs sind, 17, 18 Tage zu bespielen und ein attraktives Programm und überregionale Resonanz und so weiter und so fort. Und wir kommen einfach nur mit einen erheblichen Anteil an Drittmitteln so weit, dass wir es überhaupt können und natürlich umfangreichen Kooperationen und so weiter und so fort. Und es ist ein Tanz auf dünnem Eis, jedes Mal, immer wieder, jedes Jahr. Und es ist auch dann auf der anderen Seite leider schwer vermittelbar nach außen, weil das, was man dann nach außen sieht, das sieht dann immer alles so smooth und cool aus und letztlich funktioniert immer alles. Aber zu welchen, was für eine Kraftanstrengung dahinter ist für alle Beteiligten, und auch was für, ich sag mal, Risiken man eingeht und was auch an persönlichem Einsatz meinerseits da reinfließt, das ist, ja, das wird am Rande mal in einem freundlichen Halbsatz vielleicht mit warmen Worten bedacht, aber pff, nicht, also Es ist teilweise schon, also denkt man so, naja, also es ist teilweise schon frustrierend auch, muss man schon ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also mit den zu späten Bewilligungen, also dieses Jahr war es ja für unsere Produktion wirklich fast wirklich zu spät. Also wir hatten die Frauen von Vorkuta im Verein bereits schon gecancelt für uns, weil es einfach zu spät war. Wir haben Mitte Juli dieses Jahres haben wir die Bestätigung dafür bekommen. Und nachdem wir das 3 Tage zuvor eigentlich gesagt haben, wir machen es nicht, weil es einfach nicht mehr möglich ist, mit den Schulen zu reden. Also es war ja kurz bevor die Ferien begonnen haben. Und ich meine, wir haben, oder ja, wir von Apron haben halt eben auch Kontakte zu den Schulen. Und ich in den Theaterpädagogikbereich sowieso. Ich bin an Gymnasien tätig, ich bin an Sekundarschulen tätig. Und ich hätte mit den ganzen Leuten sprechen können vorab. Ja, gerade was die Planung für das nächste Schuljahr angeht. Für unsere Schulvorstellungen und so. Und es war einfach wirklich zu spät. Also ich habe meine Regieassistentin ist mir abgesprungen. Bei den Schauspielern ging es auch hoch, runter. Wurde dann auch gesagt, Mensch, Lynn, wie sieht's aus? Machen wir das nun, machen wir es nicht? Weil wir haben jetzt eine Anfrage von einem anderen Regisseur, machst du das jetzt nun, machst du es nicht? Also ich hatte im Januar ein komplett vollbesetztes Ensemble und am Ende hätte ich fast ein Viertel oder ein halbes Ensemble gehabt, wenn das Land sich jetzt nicht endlich mal geäußert hätte, ob jetzt nun die Bewilligung da ist oder nicht. Und wir haben auch anderthalb Monate versucht, da jemanden zu erreichen und zu fragen, was ist denn jetzt nun? Wird es jetzt nun gefördert oder nicht? Und die Frau konnte uns aber das leider auch nicht sagen, ob das jetzt nun, die hat nur gesagt, wir sind auf der Warteliste und die Bescheide sind jetzt raus und wir wissen aber nicht, ob dann welche zurück, ob die das jetzt nun zurückgeben oder nicht. Also es war wirklich, also Mitte Juli ist einfach zu spät, also für die Planung.
Für die Hörenden zum Wissen, es ist in der Regel so, dass ja gerade bei Landesförderung zum Herbst die Anträge gestellt werden, also zu Ende September für das Folgejahr. Und dann, also um die Dimensionen aufzumachen, dass wir da quasi von einem Wartezeitraum von fast einem Jahr sprechen, jetzt an der Stelle. Genau. Ihr habt jetzt relativ viel schon gesagt, was nicht so gut läuft, wo es Aufholbedarf gibt, sagen wir es mal so. Seht ihr denn auch Chancen in den Produktionsbedingungen in Mitte-Ost? Also in der freien Szene?
Was meinst du mit Chancen?
Na, was ist gut daran, dann in der freien Szene zu spielen, zu produzieren? Weil man könnte ja auch ketzerisch sagen, dann halt an subventionierte Tanker im Stadt- und Staatsbetrieb, wo die Förderung, die Finanzierung durchlaufen?
Ja, also erstens mal ist es ein Irrtum zu denken, dass die Finanzierung, die zwar durchläuft an den Stadt- und Staatstheatern, was Thüringen zumindest angeht, ausreichend wäre. Also gerade jetzt unter dem akuten Eindruck der Erhöhung der Mindestgagen, der total notwendig ist, bitte nicht missverstehen, also auch der Erhöhung des Mindestlohns, das bedeutet, dass gerade diese kleineren und mittleren öffentlich getragenen Theater, die alle keinen Ausgleich dafür kriegen, alle massiv Personal einsparen müssen und es geht immer ans künstlerische Budget. Also es ist einfach so, das heißt, die Produktionsbedingungen da, auch wenn eine Grundfinanzierung da ist, werden auch immer prekärer. Und abgesehen davon ist keine Sicherheit mehr. Also ich bin mal gespannt. Jetzt auch hinzu kommt die Inflationsrate, die Gaspreise, also ich meine die ganzen Umstände, you name it, die kennen wir alle. Also ich bin dann auch mal gespannt, wie die Theaterlandschaft in 2 Jahren aussehen wird. Also das meine ich im Ernst. Also ich bin da nicht sicher, dass wir alle öffentlich getragenen Theater in 2 Jahren noch so sehen, wie wir das zurzeit haben. Ich hoffe es, natürlich sehr, aber ich habe da meine Zweifel. Und dann, naja, also ich meine, die freie Szene bietet natürlich die bekannten Vorteile halt. Natürlich ist es charmant, ein Festival hier zu machen, was eben zwar auf der einen Seite die Spielstätten des DNT benutzen kann, hier in Weimar, auf der anderen Seite aber in die Stadt rausströmen kann, dass wir eben dadurch, dass wir mit freien Technikern arbeiten, aber auch die freien Technikergagen sind seit der Pandemie 25% höher, dass wir, wenn wir mit freien Technikern arbeiten, dass wir natürlich neue Spielstätten erobern können, dass wir in Industriehallen gehen können, dass wir in den öffentlichen Raum gehen können, dass wir da natürlich auch rumspinnen können, dass wir einfach natürlich auch experimentelle Dinge tun können, die andere nicht machen können. Also Stadt- und Staatstheater, die einfach nicht in irgendwelche Abonnementsformate reinpassen. Das ist ganz klar. Und dass wir dadurch, also jetzt zumindest wir im Kunstfest Weimar, da durch eine geschickte Programmplanung dann doch immer wieder große Namen hierher holen können, die im Stadt- und Staatstheaterbetrieb ansonsten in Thüringen nicht vorkommen, womit wir auch eine entsprechende Aufmerksamkeit erregen können. Also insoweit haben wir da noch mit dem wenigen Geld, was wir haben, immer noch eine sehr komfortable Stellung im Vergleich zu den Arbeitsbedingungen, die Lynn vielleicht hat oder die andere Leute in der, ich sag mal, freien Szene in Thüringen haben, die keine Grundfinanzierung haben. Also wir sind ja insoweit sozusagen der kleine Teil freien Szene in Thüringen, auch wenn wir Teil des DNT sind, wir haben ein eigenes Budget und wir haben ein gedeckeltes Budget seit 14 Jahren. Das DNT kriegt jedes Jahr seinen Lohnkostensteigerungsausgleich. Wir haben das seit 14 Jahren nicht gekriegt. Also wir sind tatsächlich budgetär abgekoppelt und stehen auch einfach, was auch den Alltag angeht und die Entwicklung der Finanzierung angeht, deutlich schlechter nochmal da als das DNT. Also soweit kann man bei uns mit Fug und Recht von freier Szene sprechen. Unser Büro ist auch nicht im DNT, also das ist wirklich, wir sind auch räumlich abgetrennt. Aber auf der anderen Seite gehören wir zu den wenigen Institutionen hier in der Fläche, die tatsächlich eine Mindestfinanzierung haben. Wir müssen uns zumindest nicht um unsere Gehälter sorgen. Allenfalls, dass wir nicht so wahnsinnig gut bezahlt werden im Vergleich zu Menschen in ähnlichen Funktionen in anderen Bundesländern. Das ist aber wieder Augen auf bei der Berufswahl, unser persönliches Pech. Auf der anderen Seite sind aber die Bedingungen und sind die Arbeitsbelastungen, denen wir ausgesetzt sind, absolut mit dem vergleichbar, was die freie Szene leider kennzeichnet.
Kurz als Einschub, DNT steht für Deutsches Nationaltheater in Weimar. Lynn, wie ist bei dir? Wo siehst du die Chancen? Also warum freie Szene für dich oder fürs Theater Apron auch?
Ja, naja, das liegt ja schon alleine frei arbeiten. wenn ich da an die Bedingungen vom staatlichen Theater drauf schaue, da sehe ich eigentlich immer viel, viel Fabrikarbeit. Klar ist das dann auch besser bezahlt am Ende, aber es geht ja auch um dieses selbstbestimmte Arbeiten. Ja? Was interessiert mich eigentlich? Was will ich verändern? Also das Stadttheater ist ja vorhin auch zuständig, die Themen abzudecken und eben auch noch möglichst wirtschaftlich zu arbeiten, ne? Während wir als freies Theater haben ja auch die Chancen, ein paar Sachen anzusprechen, was vielleicht ein spitzer Stein in der Gesellschaft ist, ne? Und das mag ich eigentlich an diesem freien Arbeiten. Und natürlich muss man dann eben in den sauren Apfel beißen und dann Anträge schreiben und hoffen, dass es eben bewilligt wird.
Ein spitzer Stein, wie Lynn sagt, ist auch ihr Stück Die Frauen von Vorkuta, eine Theatercollage nach Berichten von Zeitzeuginnen über einen Teil der Geschichte, der bisher kaum aufgearbeitet ist. Von Frauen, die zwischen 1945 und 1955 von der sowjetischen Geheimpolizei verhaftet und ins sowjetische Arbeitslager Vorkuta verschleppt wurden. Wir verlinken euch dazu in den Shownotes Interviews mit Zeitzeuginnen auf der Internetseite der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass es auch ein Stück weit an den Bedingungen lag und dass die Pandemie dir quasi möglich gemacht hat, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber das ist ja ein Thema, was generell sehr wenig mediale Aufmerksamkeit erfährt, was du gesagt hast, ne? Die Frauen von Vorkuta, die Entführungsverschleppungsgeschichten der Frauen. Und es liegt ja über 60 Jahre zurück. Aber warum das Thema dann jetzt, genau jetzt?
Ja, also ich meine, ich habe mir ja, der Antrag war ja geschrieben, als der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine. Ja, warum jetzt? Also, weil die ganzen Zeitzeugen jetzt einfach auch wegsterben, ne? Also, das geht mir dann schon durch den Kopf. Ich meine, wer soll denn jetzt noch daran erinnern? Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr unterbelichtet medial, beziehungsweise man hat davon nichts gehört. Ich habe in der Schule leider davon auch gar nichts mitgekriegt, steht nicht im Lehrplan drin. Habe ich auch jetzt mit den Schulen, als ich Kontakt jetzt hatte, ich habe zwei Schulvorstellungen drin, tut uns leid, aber es steht nicht im Lehrplan drin, wo ich so denke, was wollten ihr noch? Also ich finde den Lehrplan, der ist völlig, völlig überholt. Und wir haben da die vier Besatzungszonen drin. Es ist ein Stück ostdeutsche Geschichte, die völlig unterbelichtet ist. Und das muss einfach mal auf den Tisch. Die Zeitzeugen haben erst in den 90er Jahren angefangen, darüber zu sprechen. Ja, ab 1990 war es überhaupt möglich, erstmal darüber zu sprechen. Die Leute, die in den Westen gegangen sind, die haben auch erst später darüber gesprochen, weil sie Angst hatten, da zum Beispiel in den Osten gelockt zu werden, um dann eben verschleppt zu werden oder eben dort im Osten in den Knast zu gehen oder halt wieder verschleppt zu werden. Ne? Also man musste ja dann eben auch, wenn man zurückgekommen ist, auch etwas unterschreiben, dass man zu schweigen hat. Ja, und ich finde, das Schweigen muss halt zwingend aufhören. Also man muss endlich mal anfangen, darüber zu sprechen, ja, und auch in der Schule darüber zu sprechen. Und ja.
Ich würde euch gerne fragen, ob es aus eurer Sicht noch weitere, ich sage jetzt mal etwas salopp, typisch ostdeutsche Themen gibt, die gerade auf den Bühnen verhandelt werden. Auch mit dem Blick auf die freien darstellenden Künste und Ostdeutschland. Ist euch da was bekannt, was quasi das Ost in Mitte-Ost ausmacht?
Naja, also ich finde schon, dass nicht nur auf dem Kunstfest in den letzten Jahren, sondern dass immer wieder Projekte zum Beispiel zur Frage von aktuellen Auswirkungen des Rechtsextremismus, das ist schon ein Thema, was im Westen vielleicht einfach zu wenig behandelt wird, dem sich Theaterschaffende hier in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt eher annehmen, weil hier vielleicht auch die Präsenz der AfD und all dessen, was im Windschatten dessen an Montagsdemonstrierenden und an Pegidas und Tygidas und Freie Sachsen, Freie Thüringer und wie dieses ganze Gruppierungen auch heißen, dass das hier natürlich vielleicht auch im öffentlichen Raum nochmal eine andere Präsenz hat und dass da eine Auseinandersetzung dringend mit geboten ist. Wir haben in diesem Jahr sogar auf dem Theaterplatz eine tägliche Lesung von Protokollen zu Prozessen NSU 2.0, Stichwort, also Nachfolge, NSU-Nachfolge Täter, Hallenser, Synagogenattentäter und ähnliches gehabt und sind da auch haben da ein sehr, sehr offenes Ohr hierfür gefunden. Die Klientel in Weimar ist sicherlich auch für sowas sehr offen und sowohl die Notwendigkeit wird gesehen, als auch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind nicht gestört worden, Gott sei Dank. Aber ohne dass die Polizei sich da regelmäßig sehen lässt, passiert es dann auch. Also geht es dann auch nicht ab. Also das lassen sie sich dann auch nicht nehmen. Das ist ja auch gut so, das ist ja auch ihre Aufgabe so. Und ich glaube, das ist schon, also zum Beispiel ein Thema, was für das es eine größere Sensibilität auch im Westen geben sollte, weil ich glaube, spätestens im kommenden Jahr mit den drei Landtagswahlen in den neuen Ländern, dann wird man schon mal sehen, was jetzt dieser Russlandkrieg und diese die Energiekrise, mal gucken, wie wir durch diesen Winter kommen. Also ich glaube, das wird sich alles noch zuspitzen und ich glaube, man sollte da auch im Westen nicht die Augen vor verschließen und man sollte auch nicht mit den nackten Fingern auf den Osten zeigen, wie das gerne getan wird, weil das ist ein gesamtdeutsches Problem, das wird immer verkannt. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, da weiß ich, da hoffe ich, dass sich da mal was tut. Ich bin selber als Bio-Westdeutscher immer wieder sehr überrascht, auch in Diskursen mit Menschen, die die Verhältnisse hier in Mitteldeutschland nicht so kennen, was da für Vorstellungen herrschen. Also da ist, das ist, also die Teilung sehe ich, die Problematik der Teilung sehe ich mehr in den Köpfen der Westdeutschen als der Ostdeutschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Aber also ich hatte mich im Sommer auch mit Leuten unterhalten, die tatsächlich also auf westdeutscher Seite waren. Und als die Wende dann kam und tatsächlich Familienangehörige dann auftauchten, die haben eigentlich komplett zugemacht. Die hatten eher Angst gehabt, dass sie gestört werden von, also oder dass ihnen der sogenannte Reichtum abhanden kommt im Westen, und die wollten dann mit ihrer Familie oder mit Freunden aus dem Osten nichts mehr zu tun haben, was ich sehr, sehr traurig fand. Und das war eine ganz, ganz verrückte Situation, weil ich natürlich, die aus dem, sag ich mal, aus Ostdeutschland kommt, wir haben uns ganz normal unterhalten, war alles in Ordnung, und auf einmal redet man über diese Ost-West-Problematik, und sie haben komplett vergessen, dass mein Lebenspartner und ich, dass wir beide gerade aus dem Osten kommen, und wir reden gerade darüber, als ob die Ostdeutschen die Bösen wären. Also das war eine ganz, ganz komische Situation, was ich eben auch sehr, sehr schade finde. Also zumal, weil ich ja eigentlich ja mit dieser Wendezeit ja nun wirklich sehr, sehr wenig zu tun habe. Also ich bin ja nun 86er Baujahr, also und bin ja eigentlich in Gesamtdeutschland eigentlich groß geworden, und trotzdem ist es immer noch nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten immer noch ein großes Thema. Und ich denke mal, das liegt aber auch daran, dass diese ostdeutsche Geschichte so unterpräsentiert ist, und was eben sehr, sehr schade ist, weil ich glaube, dass viele Leute im Westen eben davon auch profitieren könnten, warum, oder eben viel, viel mehr auch verstehen könnten, warum die Menschen hier so sind, wie sie sind. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, viele Ostdeutsche fühlen sich unverstanden.
Das ist ja auch immer wieder ein Thema, ne? Und man kann ja auch sagen, es gibt einfach viele, also wenn wir auf unseren Fokus gucken, auf Theater, es gibt so viele spannende Geschichten, die man eben erzählen kann, ohne dann mit dem Finger zu zeigen, wie Rolf das gesagt hat, so, und dass die eben für die gesamte Republik interessant wären. Seht ihr denn, wenn ihr jetzt mal aufs gesamte Bundesgebiet guckt, Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern, zwischen Ost und West an der Stelle, oder seht ihr das eher so Bundesland, föderales System mäßig geklüngelt, oder gibt es da einfach Austausch personell und auch von den Inhalten her in der freien Szene? Also woran liegt's, dass die Themen nicht verhandelt werden?
Also wir werden, glaube ich, schon ganz gut wahrgenommen, und wir arbeiten auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern zusammen. Das Projekt, was wir in diesem Jahr hier realisiert haben, war von einer Frankfurter Regisseurin und war eine Co-Produktion aus der freien Szene, den Landungsbrücken. Wir können eigentlich gar nicht anders als als überregional, also oder als jenseits von Thüringen kooperieren, weil die freie Szene in Thüringen einfach so personell auch so dünn ist. Also es gibt da einfach sehr wenig. Es gibt einige Namen, klar, aber es ist, wenn man also mit klaren ästhetischen und inhaltlichen Vorstellungen durch die Lande zieht und bestimmte Projekte vor Augen hat, die man realisieren möchte, dann macht man nicht vor Landesgrenzen halt. Und wir kooperieren also ganz intensiv mit der freien Szene in allen, ob das Berlin ist oder ob das auch Sachsen ist oder ob das Hessen ist oder ob das Nordrhein-Westfalen ist, das ist egal. Also da machen wir keinen Unterschied.
Lynn, was würdest du sagen? Also gibt es in Halle, habt ihr vielleicht eine heimliche Partnerstadt irgendwo?
Also die Frage finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also klar, wir machen natürlich auch keinen Halt vor irgendwelchen Ländergrenzen, ne? Aber die Arbeit, sage ich mal, ist vor allen Dingen, dadurch, dass Leipzig zum Beispiel bei uns in der Nähe halt liegt, ne, tauscht man sich da eben eher aus, ne? Also ich habe jetzt auch eine Schauspielerin auch aus Leipzig mit rangeholt, aber da, das ist mir völlig Wurst, ob die aus Leipzig oder sonst woher oder am Saalekreis kommt. Das ist mir letzten Endes, ist mir das eigentlich egal. Und das würde ich tatsächlich auch für die anderen Bundesländer so unterschreiben. Ich glaube, da geht es tatsächlich weniger um den nicht gewollten Austausch zwischen den einzelnen Städten und so weiter und so fort, sondern die Frage ist, ob man eben dazu kommt, sich so auszutauschen, weil es eben so viel auch gibt. Und klar, man möchte natürlich auch dahin gucken, dahin gucken, dahin gucken. Und da sind wir schon wieder bei der Zeit, ne? Also wie viel Zeit gibt es, sich so zu vernetzen und so oder eben dann die E-Mails zu lesen und die Angebote zu lesen. Also gerade Lanzer hatte ja auch einiges an Angebot, sich irgendwie auch zu vernetzen. Und da ist dann so die Frage, oh, das ist mir jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu viel, weil ich bin jetzt in der Arbeit da und da und da und da versteckt. Und deswegen finde ich die Frage sehr schwierig. Also ich glaube, wir Künstler und Künstlerinnen, wir sind schon bereit, und uns da noch mehr auszutauschen und wollen es auch auf Bundesebene. Die Frage ist, inwieweit man es schafft, zusammenzukommen, gerade wenn man sich jetzt nicht kennt. Und aber dennoch ist es trotzdem sehr, sehr spannend, ja.
Und man muss sich's leisten können, ne? Das ist es ja auch einfach. Also im Zweifel ist es dann ein Probentag weniger und eine Vorstellung weniger. Deswegen ist es ja auch geboten, dass solche Vernetzungsprogramme, wenn die auch als Förderung ausgeschrieben werden, das mitbedenken und sagen, okay, es ist schön, wenn wir einen Fachtag ausrichten, aber die Leute verlieren in Anführungsstrichen Arbeitszeit, beziehungsweise muss das auch bezahlt werden an der Stelle. Wenn ihr euch was wünschen dürftet, und damit sind wir schon tatsächlich auch bei der letzten Frage, für die freie Szene in Mitte-Ost, was wäre das denn?
Tja, weniger Bürokratie. Also deutlich weniger Bürokratie und ja, dass die Mittel nicht gekürzt werden, dass es kein Gießkannenprinzip gibt, wo man sich dann wieder Gedanken machen muss, wo kürze ich denn jetzt an meinem Antrag? Kann ich das Stück auch mit zwei Schauspielern weniger machen, sodass ich das irgendwie anpassen kann? Ja, also weniger Kopfchaos, sondern dass es eben bei der Vorarbeit, die man geleistet hat, auch wirklich bleibt. Ne? Sonst arbeitet man eigentlich, ich meine, das ist sowieso eine Milchmädchenrechnung. Ne? Das, was wir tatsächlich arbeiten und das, was wir am Ende entlohnt kriegen. Und wird eben auch sehr, sehr oft verkannt, also vom Antrag bis hin zur Umsetzung, bis Gedanken machen, die Probenzeitansicht, die ganze, also man macht ja viel mehr als im Stadttheater. Im Stadttheater hast du einen Lichttechniker, da hast du Kostüm, da hast du und so weiter und so fort. Ja, und hier liegen ja ganz, ganz oft die Gewerke auch sehr nah beieinander. Und wo man dann eben auch sagt, ja, okay, der ist jetzt gerade ausgefallen, ja gut, ich mach das und ich baue jetzt auch noch auf und ich organisiere jetzt noch einen Probenraum, weil irgendwelche Nazis unseren Probenraum, also jetzt nicht angefackelt hatten, aber in der Goldenen Rose hat es ja gebrannt in Halle, sodass dieser Probenraum nicht mehr begehbar war. Das heißt, wir mussten auch kurzerhand auch nochmal neu gucken und ja, also es ist alles nicht ganz so einfach. Also von daher wäre es natürlich wünschenswert, wenn dann einfach das, was man beantragt, auch bewilligt wird und ja, wenn es einfach mehr anerkannt wäre, die Arbeit, und mit weniger Bürokratie, und das wäre sehr wünschenswert.
Also ich glaube tatsächlich, eine andere Form der Wertschätzung in der Politik wäre extrem wünschenswert. Und zwar in dem Sinne, dass den warmen Worten, die wir sicherlich allenthalben erhalten, auch tatsächlich finanziell gesehen Taten folgen. Also das heißt, dass die Förderung, dass wir nicht am langen Arm verhungern müssen, bei den ganzen Preissteigerungen. Wir geraten immer weiter in prekäre Situationen. Und mir kann niemand wirklich ernsthaft erzählen, dass bei den Ausgaben, die wir an allen Ecken und Enden für Rüstung, für Energiekosten, ich weiß nicht was alles, dass es an den paar Millionen für die Kultur wirklich scheitern. Das ist einfach nur eine mangelnde Wertschätzung, eine mangelnde Lobby, die wir da haben im Hinterkopf dann doch ein Kultur ist ein Luxusgut, auf das man zur Not auch verzichten kann. Das ist meines Erachtens die weitaus verbreitetste Einstellung bei den Verantwortlichen, die über unsere Budgets entscheiden und mitentscheiden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form aussichtsreich ist, da zu einem Umdenken beizutragen. Jedenfalls wäre das extrem wichtig und darauf folgend müsste es eine Sicherung der Kulturlandschaft geben und müsste es darüber hinaus auch eine Schwerpunktförderung geben für, inhaltliche Setzungen für Kulturinstitutionen, die vielleicht auch einen Exzellenzcharakter entfalten.
Vielen Dank für eure Einblicke in eure Arbeit und in die freien darstellenden Künste in Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Vielen Dank.
Danke euch.
Danke. Tschüss.
Das war die zweite Staffel des Blackbox Podcasts. Wir danken allen GesprächspartnerInnen und Mitwirkenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt's weiter und hört auch in die anderen Folgen rein. Und lasst uns doch in eurer Podcast-App eine Bewertung da. Die Blackbox geht erneut in eine Sendepause, doch sammelt bereits jetzt neue Themen und Signalen aus der freien Szene Mitte-Ost. Falls ihr das nicht schon getan habt, klickt gerne auf Abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es hier weitergeht. Ich bin Betty Magel und die Redaktion hat mit mir zusammen Eva Morlang.
Blackbox, der Theaterpodcast für die freie Szene Mitte-Ost. Ein Kooperationsprojekt der Landesverbände der Freien Theater Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur. Musik